You Talk, der Trendpodcast der Versicherungswirtschaft.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Talk. Mit dabei, wie immer, Olli Lang, mein Co-Host. Hallo Olli.
Hallo Ingolf, freue mich auf das Schweizer Taschenmesser der deutschen Versicherungsindustrie heute.
Okay, das ist interessant, ja. Ich bin natürlich auch dabei, Ingolf Putzbach, Geschäftsführer von URW. Und unser Gast heute ist eigentlich jemand, den man gar nicht großartig vorstellen muss, nämlich Martin Gräfer von der Bayerischen. Hallo Martin.
Grüezi miteinander.
Das klingt ziemlich schweizerisch. Olli hat das ja eben auch schon anmoderiert. Wahrscheinlich stellst du dich heutzutage relativ selten vor, Martin, weil alle dich schon kennen, oder? Aber dürfen wir dich trotzdem darum bitten, das einmal für unsere Zuhörer zu tun, die vielleicht das erste Mal dabei sind?
Also ich glaube nicht, dass mich alle kennen. Warum auch? Muss auch gar nicht notwendig. Ich stelle mich sehr gerne vor. Martin Gräfer ist mein Name. Bin noch 53 Jahre alt, seit 37 Jahren in der Versicherungsbranche, habe also nichts anderes gelernt. Ich glaube, ich kann auch nicht so richtig was anderes. Mache das, was ich mache, aber sehr gerne. Seit 12 Jahren, nein, falsch, im 13. Jahr bei der Bayerischen im Vorstand für verschiedene Themen, unter anderem Marke, Marketing, Vertrieb, Unternehmensorganisation, IT und Kundenservice. Und den Kompositversicherer, beinahe hätte ich es vergessen.
Das ist ziemlich beeindruckend. Es ist freundlich auch, dass du deinen beiden Kollegen überhaupt noch andere Aufgaben überlässt. Es ist ja auch ungewöhnlich, ne, dass man Vertrieb, Marketing und IT aus einer Hand macht, aber es scheint sich bewährt zu haben in den letzten Jahren.
Ja, es hat sich bewährt und vor allen Dingen, es findet Nachahmer. Auch die Kollegen in Wuppertal machen das seit einiger Zeit so. Und zu deinem Hinweis meiner beiden Kollegen, es ist ja ein Versicherer, ist ja auch was Reguliertes. Alle Key Functions, die ja aus regulatorischer Sicht wahnsinnig wichtig sind, sind alle nicht bei mir. Nicht eine einzige Key Function. Also meine beiden Kollegen machen die wichtigen Themen, ich mache die Themen, die Arbeit machen.
Okay. Und Spaß.
Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ja, wir sind ja ein Digitalisierungspodcast, insofern einfach mal eine ganz einfache, allgemeine Frage zum Beginn. Was ist denn dein Blick auf die Digitalisierung in der Assekuranz? Wie weit sind wir gekommen in den letzten Jahren?
Ja, ich komme gerade aus einem Meeting, bei dem es um die Digitalisierung der Fondspolice geht. Und da fühle ich mich eher erinnert an Zeiten von Barney Gröllheimer und Fred Feuerstein. Das hat mit Digitalisierung nicht so richtig viel zu tun. Wenn ich mir angucke, wie lange so ein Geschäftsverfall einer Entnahme zum Beispiel braucht, dann wird es einem echt bange, weil die Geschäftsverfälle zugenommen haben. Also heterogen. Ingolf, deine Frage ganz einfach. Heterogen, wir sind wahnsinnig weit als Branche gekommen. Es gibt digitale Vorreiter, die keine Kunden haben. Und es gibt Unternehmen, die viele Kunden haben und idealerweise mit digitalen Vorreitern zusammenarbeiten, um sich dort zu verbessern. Also ich glaube, es hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten, insbesondere 5 Jahren. Also da ist viel, auch Corona sei Dank, sehr viel Investitionsmittel sind geflossen. Die Mitarbeitenden sind viel offensiver an Digitalisierung rangegangen. Aber es bleibt dabei, Barney Gröllheimer und Captain Kirk, die sind auf einem Raumschiff und in unterschiedlichen Welten unterwegs.
Ja, es gibt immer noch viel zu tun, aber es war auch mein Eindruck, dass in den letzten 5 Jahren die Offenheit deutlich größer geworden ist und auch die Versicherer, die vielleicht so ein bisschen vorsichtig abwartend waren, auch inzwischen auf den Zug aufspringen. Olli, ist das auch dein Eindruck? Wir sprechen ja oft darüber.
Ja, mein Eindruck ist es auch, in der Tat. Ich bin, glaube ich, bei beiden Extremen des Pols ein Ticken weniger optimistisch als Martin. Ich glaube, die Vertreter, von denen du gerade gesagt hast, Martin, dass sie viele Kunden haben. Wir haben bei uns ja immer gesagt, wenn du keine E-Mail-Adresse und Handynummer von einem Kunden hast, dann ist es kein Kunde. Dann glaube ich, bei euch weiß ich es nicht, aber bei vielen, vielen altgedienten Spielern haben die gar nicht so viel Kunden. Da hast du halt eine Postadresse und dann schickst du freundlich Briefe hin und her. Auf der anderen Seite, aus eigener Erfahrung mit einigen Startups weiß ich auch, dass da technologisch natürlich auch nicht alles ganz so dolle glänzt, wie es anhört. Und deshalb glaube ich, die zwei Pole sind näher beieinander, als das jetzt erstmal so klang bei dir, Martin.
Ja, also vielleicht ganz kurz direkt ergänzen. Die sind nicht nur beieinander, sondern sie sind wirklich in einem Raum sitzend. Also wenn ich mir anschaue, beispielsweise, vielfach wird kritisiert, wenn ich mal auf Vermittlerebene schaue, Mensch, ihr schickt Post raus, mit ihr meine ich jetzt nicht die Bayerische, sondern ich meine eigentlich übergreifend die Versicherungsbranche. Einigen gelingt das besser, anderen weniger gut. Ihr schickt Post raus und den gleichen Inhalt bekomme ich nochmal als E-Mail. Oder ihr beschickt mir Post zu einzelnen Geschäftsvorfällen für einzelne Kunden. Da sind ja 5 Briefe an einem Tag, könnt ihr das nicht bündeln und sammeln. Und dann muss ich mir erklären, ja, das könnten wir und das werden wir auch und das wollen wir eigentlich auch, aber die Umstellung von 30, 40 Jahre alten IT-Systemen, die ja überall vernetzt sind, die sind ja unglaublich bewährt und die sind in allen Teilsystemen so perfekt vernetzt, dass sie gut funktionieren. Und jede Veränderung verändert den Gesamtprozess. Also wenn du den Postprozess und den Digitalisierungsprozess in der Kommunikation verändern willst, veränderst du alles. Und das ist der große Aufwand und da kommen einige sehr weit und anderen fällt es eben deutlich schwerer. Es ist übrigens keine Frage von Unternehmensgröße, es ist eher eine Frage von Unternehmensalter. Also auch wir sind ein altes Unternehmen, haben also Systeme aus den 80er Jahren, die noch aktiv sind und die eben auch nicht von heute auf morgen geändert werden können. Insbesondere in der Lebensversicherung ist es anspruchsvoller als in der Kompositversicherung. Und deswegen ist das vorhin sehr ernst gemeint, gar nicht optimistisch, sondern es ist fast schon also absurd, wie modern man aufgestellt ist. Bei uns mit dem E-Scooter bekommst du den Versicherungsschein in der Wallet, da wird überhaupt nichts mehr manuell, voll durchdigitalisiert. Und auf der anderen Seite hast du eben Geschäftsvorfälle, bei denen, wenn du die Post dir anguckst, denkst, Mensch, das hat ja noch Nadelstreifendrucker ausgedruckt und sieht auch wirklich vom Wortbild so aus. Und das zu verändern, das nach vorne zu bringen, ist halt eine ganz große Aufgabe. Aber auch eine riesige Chance, die Spaß macht. Blöde ist nur, wenn du alte Prozesse, die echt analog schon schlecht waren, digitalisierst, so wie sie vorher analog schlecht waren, sind sie digital auch nicht besser, sind halt nur elektronisch. Das sieht man ganz oft, wenn du heute Kundenmanager, Kundenmasken hast und du musst quasi Formulare online ausfüllen. Ja, dann ist es halt kein analoges Formular, es ist halt ein Online-Formular. Schöner ist es deswegen auch nicht.
Ich finde es schon interessant, wie selbstverständlich wir heutzutage über den Begriff Kunde reden, weil in der Vergangenheit musste man immer erstmal klären, wer überhaupt gemeint ist, der Makler oder der Vermittler oder der Endkunde. Und ich glaube, das haben immerhin die neuen Startups, die eben nicht so viele Kunden gewonnen haben, wie ursprünglich mal erhofft, das haben die eingeführt in die Branche, dass man Kunden als Währung begreift. Und das war ja, glaube ich, bei euch auch immer ein ganz klares Ziel, Martin, die Zahl der Konsumenten, der Kunden zu steigern.
Absolut. Und das ist auch tatsächlich einer der größten, ich würde mal sagen, bei die Bayerische Börse Amazon, der größten Kulturchanges gewesen. Also der Vermittler ist unser Verbündeter, unser Kooperationspartner. Also jemand, der uns extrem am Herzen liegt. Aber es gibt nur einen Kunden und das ist der, der die Prämie zahlt. Und darauf das Unternehmen auszurichten, und zwar in der Überzeugung, dass alles, was für den Kunden gut ist, für den Vermittler auch angenehm und einfacher wirkt. Und deswegen ist der Vermittler kein Kunde, er ist Kooperationspartner, er ist Verbündeter, wie gerade schon gesagt. Also mit dem zusammenzuarbeiten macht wahnsinnig Sinn, aber es gibt nur einen, der die Prämie zahlt und das ist der Kunde und für den tun wir das. Und die Anzahl der Kundinnen und Kunden zu erhöhen, ist per se eine gute Idee, wenn man dann wiederum zusammen mit Vertriebspartnern oder Dialog-Marketing-Aktivitäten es schafft, die Kunden auch auszubauen.
Hier haben wir mal eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist und da drücken sich viele drum herum. Fällt dir irgendein Unternehmen ein in dieser Branche, was du besonders gut findest, wo du sagst, die haben alles richtig gemacht bei oder vieles richtig gemacht in der Digitalisierung?
Da gibt es in München so einen Versicherer in Neuperlach.
Ah ja.
Und den finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Nein, Spaß beiseite.
Das ziehen ja viele weg aus Neuperlach, das werden immer weniger, das wird dir jetzt leicht zu raten.
Ich glaube, es gibt unglaublich viele Anbieter außerhalb der Versicherungsbranche. Und wenn ich darf, ein ganz kurzes Beispiel, was mich völlig begeistert hat. Ich bin gestern auf die Neureuth hochgewandert. Das ist vom Tegernsee aus gesehen eine ordentlich stramme Wanderung, nur eine Stunde, aber ziemlich steil. Und da gibt es eine Hütte. Und in dieser Hütte sind wahnsinnig viele Menschen bei schönem Wetter. Und dann fragt man sich, wie gelingt es denen, nach einer Order von Getränk und Speise innerhalb von 3 bis 5 Minuten die Lieferung zu bekommen. Also du bekommst dein Getränk hingestellt, du bekommst dein Essen hingestellt. Das dauert keine 3 Minuten, obwohl der Laden komplett überfüllt ist. Ich habe da mal nachgefragt, wie macht ihr das eigentlich? Also erstmal ist es die Reduktion des Angebots. Das heißt, die haben auf der Hauptspeisenkarte eben nur 5 oder 6 Gerichte, keine 30, können also vorkonfigurieren. Dann haben sie digitalisiert den Bestellprozess. Es gibt also eine Kollegin, einen Kollegen, der innerhalb des Raums die ganzen Bestellungen tischbezogen aufnimmt und nichts anderes macht als das. Dann gibt es einen Trupp, der abräumt und einen Trupp, der serviert. Und das war innerhalb von 3 Minuten möglich. Und das in einer Hütte mitten in den Bergen. Und das finde ich extrem motivierend, also zu lernen, wie man prozessual zusammenarbeiten kann, wie man sein Produktangebot auch so ausbaut, dass es für gute Serviceprozesse geeignet ist. Und dazu gehört übrigens auch eine Fokussierung, fällt mir übrigens immer wahnsinnig schwer, also sich zu reduzieren. Aber dann kann das auch gut gelingen. Und da gibt es wahnsinnig viele gute Beispiele. Als erstes war ja schon durchaus Amazon für uns. War Amazon der Impulsgeber für diesen Digitalisierungsansatz. In der Versicherungsbranche Glaube ich, gibt es durchaus gute Beispiele. Mir fällt aber ehrlich gesagt jetzt nicht spontan einer ein. Ich kenne sie ja auch nicht alle. Ich bin ja von Kopf bis Fuß auf Bayerische eingestellt. Das ist meine Welt. Und sonst gar
nicht. Ja, wunderschön, ja. Fokussierung ist vielleicht ein Stichwort. Es ist ja tatsächlich so, dass die meisten klassischen Versicherer zumindest eine unglaubliche Bandbreite anbieten und es denen auch tatsächlich schwerfällt, auch mal eine Sparte vielleicht nicht mehr zu betreiben. Es ist eher so, dass man, wenn irgendwas Neues gerade en vogue ist, da auch noch aufspringt. Die Bayerische ist ja von Haus aus mal eigentlich Lebensversicherer, hat aber eigentlich innovativ vor allen Dingen auch unter anderem im Bereich der Kompositversicherung gepunktet mit vielen neuen Initiativen, aber grundsätzlich ja durchaus auch im Bereich der Altersvorsorge. Allerdings ist der ganze Markt irgendwie so ein bisschen gegen LV-förmiges Vorsorgesparen gerade. Das Thema Riester, kann man sagen, ist wahrscheinlich tot. Man weiß noch nicht genau, was politisch da jetzt als nächstes kommt. Könnten durchaus Lösungen entstehen, die nicht unbedingt den Lebensversicherern die Karten spielen. Wie schätzt du das ganze Thema im Moment ein?
Das macht mir schon seit ein paar Jahren Gedanken, also schon bevor die aktuelle Diskussion ist. In der Tat ist es so, klar ist, Lebensversicherer haben einen starken Fokus entwickelt in die Einkommenssicherung. Und das ist auch echt ein echtes Asset und da ist der Markt auch brillant, da ist der Wettbewerb brillant, da findet Innovation übrigens häufig gar nicht so sehr über das Produkt statt, sondern über die Darbietung des Produktes. Wir haben da auch neue Initiativen gestartet rund um die Risikoprüfung von Menschen, die psychosomatische Krankheitsbilder hatten. Also da ist Innovation auch gefragt, aber weniger im Produkt als vielmehr in der individuellen Prüfung. Ich glaube, da kann man Haken machen, das ist Geschäft für Lebensversicherer. Die Frage, die sich stellt, Ingolf, da hast du völlig recht, ist die Altersvorsorge, die ja nichts anderes als ein langfristiger Aufbau von Kapital ist, ist die noch eigentlich im versicherungsförmigen Gewand gefragt? Haken dran, da wo es steuerliche Förderung gibt, betriebliche Altersvorsorge, Basisrente, da, also ist man echt, das ist ja ein sensationelles Turbo-Instrument, damit kann man eigentlich ganz klar wirklich gute Rendite machen. Und da liegt auch der Versicherer mit seinem Langlebigkeitsrisiko, also mit der Abdeckung des Langlebigkeitsrisikos, hat einen Mehrwert im Vergleich zur anderen Produktform. Aber da, wo es flexibel wird, in der Schicht 3, da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, welche Existenzberechtigung haben wir? Und deswegen werden ja auch die Diskussionen um Kosten geführt, um Abschlusskosten, Verwaltungskosten. Und deswegen haben wir vor 5, 6 Jahren gesagt, wir müssen unsere Kapitalanlage, das Know-how, das wir als Kapitalanleger haben. Übrigens hat das von Allianz bis Zürich, alle Lebensversicherer sind brillant in der Kapitalanlage. Also in mehr oder weniger großen Unterschieden, aber sie sind wirklich gut. Und es gibt auch keinen Lebensversicherer, bei dem die Kunden Geld verloren haben. Sie haben weniger Geld als prognostiziert bekommen, aber egal welche Krise seit 78 Jahren war, noch keiner hat echtes Geld verloren in den gesicherten, also in den konventionellen Produkten. Also gibt es offensichtlich da eine Expertise. Wir haben gesagt, wir müssen unsere Kapitalanlagestrategie komplett umstellen. Das haben wir auch gemacht. Wir sind deutlich mehr in ein gewisses Risiko gegangen im Verhältnis zum Markt. Das hat sich auch ausgezahlt. Und wir haben mit Pangea Life ein Produkt gebaut, bei dem wir selber sehr viel stärker in die Kapitalanlage mit Partnern zusammen natürlich eingreifen, indem wir viel mehr Know-how einbringen. Und in dem Rahmen, in dem das gelingt, glaube ich, gibt es eine sehr gute Basis auch für die Zukunft. Versicherer müssen alternativ zum Sicherungsvermögen ihre Kapitalanlagekompetenz umsetzen. Das ist ja nicht nur die Bayerische, das macht auch eine Allianz ganz hervorragend mit innovativen Produkten, die mir sehr gut gefallen. Nur Fonds von Dritten anzubieten und dann Versicherungsmantel drumherum zu machen, das wird zu wenig sein. Also gibt es beim Motor viel zu tun und dann, das hatte ich vorhin versucht zu sagen, auch in der Darreichung, in der Convenience. Also wenn du heute ein Trade Republic Depot hast oder ein Scalable Depot hast, dann hast du einfach in der Convenience, es ist turbo einfach. Versuch mal bei einem deutschen Lebensversicherer, in der fondgebundenen Leben einen Fondswechsel durchzuführen. Ich sag dir, das macht also nur bedingt Spaß. Es gibt Versicherer, die das sehr gut machen, auch hier aus München, aus der Innenstadt von München. Die sind 1871 gegründet worden. Finde ich also schon viel cleverer. Es macht viel mehr Spaß, das so zu machen, als bei meisten anderen Versicherern. Auch bei uns macht das keinen Spaß. Und da zuzulegen, dem Kunden mehr Convenience anzubieten und ihn gleichsam von den Vorteilen zu überzeugen, auch im Kollektiv fondgebundene Versicherungen zu kaufen und das Altersvorsorge, das Altersrisiko durch eine lebenslange Rente mit abzusichern, das kann schon echt Sinn machen. Aber da müssen wir wirklich innovativer werden, damit wir da eine Existenzberechtigung haben. Denn unter uns, ohne die starke Vertriebskraft, würden wahrscheinlich die meisten Altersvorsorgeprodukte nicht mehr im Versicherungsmantel landen. Und das ist eine gute Idee, weil Vermittler Vermittlerinnen und Vermittler das gut rüberbringen, aber wir müssen produktseitig besser werden. Und das hat Convenience-Gründe, das hat was mit den Inhalten der Fonds zu tun und so weiter.
Ja, tatsächlich ist es so, dass man sich ja eigentlich wünschen würde, dass man ähnlich flexibel mit seiner Fondsgebundenen umgehen kann wie mit einem Investmentprodukt. Also letztlich Online-Banking müsste eigentlich so ähnlich in der Convenience auch bei Versicherungen funktionieren. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Thema, was mit den Legacy-Systemen zusammenhängt und das noch lange dauern wird, bis das funktionieren wird. Das Thema Anlagekonzept fand ich nochmal ganz spannend. Also wirklich die Kompetenz des Lebensversicherers als Kapitalanleger auch stärker herausstreichen für den Kunden und eben nicht nur die Fonds von Dritten vertreiben. Da finde ich immer wieder faszinierend, was ihr mit Pangea Life in der kurzen Zeit geschafft habt. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Zahlen nennen, weil das, ich finde das einfach unglaublich, wie ihr diese Idee mit Leben erfüllt habt.
Ja, da kannst du dich ja ganz gut dran erinnern. 2016 ist der Gedanke entstanden, 2017 ist der Fonds an den Markt gegangen und da ja nur wenige Projekte hatte, sind wir mit Sicherungsvermögen in Vorleistung gegangen, haben wir selber investiert. Wir liegen jetzt bei den beiden Fonds bei 579 Millionen Fondsvolumen. Das ist auch, wenn man überlegt, was wir für ein Mittelständler sind, also eher kleiner Anbieter, durchaus beachtlich. Wir haben zwei Fonds in Blue Energy, der in regenerative Energiegewinnung investiert. Und das Coole ist, es ist nicht nur im Produkt innovativ, auch in der Darbietung. Also unsere Kundinnen und Kunden und auch die Beratenden können über eine dreidimensionale Brille genauso sehen, wohin sie investiert haben. Also sie haben dann halt den Windpark, der jetzt bei mir, also für diejenigen, die es, also ihr könnt es sehen, die Zuhörer können es nicht sehen, hinter mir im Rücken hängt ja dieser wunderbare Windpark Tesla in Norwegen. Das kannst du halt sehen, du kannst es nahezu anfassen. Du hörst, wie der Wind da oben pfeift und wie energiestark das ist. Das gleiche gilt für Solaranlagen in Spanien oder in Portugal oder unsere beachtlichen kleineren Wasserkraftwerke in Nordportugal. Das ist wirklich toll. Also du hast wirklich das Gefühl vollständiger Transparenz. Du kaufst nicht Aktien von irgendwas, sondern du hast eine Beteiligung an genau diesen Projekten. Und das ist innovativ. Das gleiche gilt für den Blue Living, der in bezahlbares, ESG-konformes, nachhaltiges Wohnen investiert. Der Blue Energy hat im letzten Jahr 16,6% Rendite erwirtschaftet nach Fondskosten und der Blue Living 7,9%. Da wir immer empfehlen, die Risiken zu kreuzen, idealerweise in beides zu investieren, kommst du locker auf deutlich über 10% im Durchschnitt, was beide Fonds angeht, und damit halt höher als die Inflation. Jetzt weiß man nicht, wie es in Zukunft wird, weil das sind ja alles Informationen aus Gegenwart und Vergangenheit, aber wir sind sehr optimistisch, auch in Zukunft die Inflation schlagen zu können. Und das ist in Zeiten wie diesen durchaus relevant und übrigens interessant ist, das ist ja nicht nur eine Frage der absoluten Höhe. Es geht immer auch um die Korrelation zum Risiko. Und die Risikoklasse dieser beiden Fonds ist dramatisch niedriger als die eines normalen Investmentfonds. Also mit normal meine ich, der frei zugänglich ist. Und auch die Volatilität ist deutlich niedriger. Und das in Kombination macht schon echt Sinn. Wir wollen die Fonds aber tatsächlich öffnen. Wir haben davor, diese Fonds auch außerhalb von Policen anzubieten, mittelfristig. Vielleicht sogar anderen Versicherern anzubieten, zu investieren. Den ersten haben wir schon gefunden in Österreich, der eine ordentliche Summe investiert hat in die Fonds, mit dem wir gerade darüber diskutieren, in Österreich auch ein Produkt auf den Markt zu bringen, das Pangea-Fonds in sich trägt. Wir sind nämlich eher auf Kooperation aus und wir glauben, wir Mittelständler müssen zusammenhalten. Dieser Tage hat ja Herr Frommer berichtet, das Wachstum findet bei Versicherungsvereinen statt. Und das hat schon auch einen Grund, warum das so ist. Da geht es nämlich deutlich innovativer und schneller zu. Und ich glaube, dass Versicherungsvereine noch viel mehr Kooperationsmöglichkeiten untereinander haben.
Das habe ich heute auch gelesen und fand unheimlich spannend, dass tatsächlich sowohl öffentliche Versicherer verloren haben, als auch die AGs deutlich und die Versicherungsvereine wirklich über die letzten Jahre erheblich zulegen konnten. Wirklich spannend. Hast du dafür eine Erklärung, Olli?
Ich auch nicht. Also klar ist, glaube ich, dass die Versicherungsvereine natürlich nationale Gebilde sind und ich den Eindruck habe, dass viele von den doch inzwischen sehr internationalen AGs, gibt ja kaum noch einen rein nationalen, die haben sich ja alle international erweitert, dass sie natürlich schon echt internationale Probleme vor sich her wälzen. Also die Vereinheitlichung von irgendwelchen Portfolien vorgehen oder gar IT-Systeme über Ländergrenzen hinweg. Das ist, glaube ich, alles nicht so einfach, wie es sich anhört. Und ich glaube, da besteht ein, weiß nicht, wie groß der Vorteil ist, aber ein Vorteil, zumindest im Moment mal für die doch eher national geprägten Nicht-AG-Gebilde.
Wobei man klar sagen muss, es gilt ja auch für die Öffentlich-Rechtlichen, also das wäre ja auch ein Argument bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, bei den VVAGs ist es so, es gibt ja keinen riesigen VVAG-Konzern. Es gibt sehr, sehr große VVAGs. Ja. Ich glaube, dass die Strukturen es möglich machen, schneller zu entscheiden und vor allen Dingen auch weniger Komplexität aufzubauen. Das, was Oliver sagt, ist nämlich durchaus richtig. Wenn du jetzt eine Perspektive einer Allianz hast, dann brauchst du ein Geschäftsmodell, das idealerweise von Indien über Großbritannien, USA, Argentinien, Deutschland beispielhaft gesehen trägt. Und du versuchst auch Synergien zu hebeln. Und das Versicherungsvereinsgeschäft ist da tatsächlich etwas einfacher. Und wir haben natürlich auch wir müssen auch die Wünsche an den Börsen jetzt nicht erfüllen, sondern unser Kunde ist der Versicherungsnehmer, das ist das Mitglied und für den gilt letztlich die beste Lösung zu entwickeln.
Genau. Ihr habt Kapitalmarkt ist genau das Ding. Ich glaube, es gibt ja nur im Prinzip zwei Arten von Kapitalmarkt-Stories. Entweder ich zahle unfassbar viel Dividende und die wird auch jedes Jahr größer und auch verlässlich immer größer, oder ich habe irgendeine Art von Wachstumsstory drin. Wachstumsstory hat man lang durch Internationalisierung. Allianz hat keine Ahnung, wie viele Unternehmen international zugekauft, erledigt. Inzwischen sind sie fast alle umgeschwenkt auf die Rendite-Story. Und da fehlt dann halt auch echt Kohle, um zu investieren. Also wenn du halt jedes Jahr immer mehr an deine Aktionäre ausschütten musst, sonst bricht dir die Story weg auf der Kapitalseite, dann sehe ich auch nicht, woher die Kohle kommen soll, um dann auch groß zu investieren, obwohl die häufig ja gute Rendite erwirtschaften, aber was die da ausschütten, ist teilweise schon echt...
Ein tolles Beispiel, sehr inspirierend, du hast vorhin gefragt nach Beispielen, es ist mir doch eins eingefallen, die HUK24 und die HUK-Coburg in Toto. Und also alle Gewinne seit einem Jahrhundert, wenn man sagen, thesauriert, also ins Eigenkapital überführt und gleichsam auch in Digitalisierung investiert, also... Also ich habe heute ein Problem damit, wenn wir sagen, wir sind Serviceversicherer, weil wir einen Außendienst haben und die anderen sind kein Serviceversicherer. Ich erlebe ganz viele Versicherer, die keinen Außendienst mehr haben, durchaus viel, das hast du vorhin auch erwähnt, Ingolf, viel kundenorientierter, weil sie sich nicht auf Dritte verlassen, sondern direkt auf den Kunden eben zugehen. Das ist sehr inspirierend, was die Kollegen da im nördlichen Teil Bayerns machen.
Ja, ich meine, wenn man den Marktanteil so stark ausbaut, muss das ja auch was mit Distribution zu tun haben. Umso mehr wundere ich mich, dass eben die Sparkassenorganisation in Summe es offenbar nicht schafft, den öffentlich-rechtlichen Versicherern zu Marktanteilsgewinnen zu verhelfen. Auf der anderen Seite scheinen eben die Ausschließlichkeitsorganisationen, aber auch eben die vielen freien Vertriebe doch ihren Beitrag dazu beizutragen, dass die Versicherungsvereine so stark zulegen können. Da sind wir wieder bei einem beliebten Thema, was alle paar Jahre oder wahrscheinlich sogar Monate immer wieder für Aufsehen sorgt. Aktuell gibt es wieder eine Frau McGuinness, die der Meinung ist, man müsste zumindest, was die private Finanzberatung angeht, in Zukunft auf Provisionen verzichten. Wie ernst nimmst du das, Martin?
Ich nehme das Thema ernst, nicht was Frau McGuinness gerade zurzeit macht. Das ist jetzt etwas, das durchaus ernst zu nehmen ist, aber das bereitet mir keine Sorge. Ich glaube, grundsätzlich muss jeder in Frage stellen, ob eine Vergütung für eine Leistung, die er erbringt, zeitgemäß ist. Und ich glaube, dass jeder Vermittler, jede Vermittlerin gut beraten ist, sich auch alternativ von Provisionen zu überlegen, wie die Werterbringung honoriert werden kann. Also mittlerweile ist es so, finden viele auch ein bisschen merkwürdig, bei uns ist 20% des Altersvorsorgegeschäftes ist mittlerweile Honorargeschäft, und zwar Honorarvermittlungsgeschäft, nicht Honorarberatung. Und jetzt kommt was völlig Verrücktes, selbst in unserem Exklusivvertrieb zugegebenermaßen, ein kleiner Vertrieb, aber immerhin, ist 21% der gesamten Altersvorsorge mittlerweile über, wir arbeiten mit Nettowelt zusammen, über Honorarvermittlungsvergütung dargestellt. Hat was mit Pangea zu tun, hat was mit Einmalbeiträgen zu tun, zugegebenermaßen, aber 21% finde ich bemerkenswert, habe ich auch nicht mit gerechnet. Und das sind Menschen, die übrigens einen anderen Wert für sich und ihre Arbeit empfinden. Also ich bin ein großer Fan von Liberalität an der Stelle. Ich bin natürlich für Provisionsberatung. Sie ist das fairste Modell für nahezu alle Konsumentinnen und Konsumenten. Ich bin aber auch dafür, dass Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler, unabhängig, ob sie Makler oder Exklusivvermittler sind, auch gegen Honorar vermitteln dürfen, was übrigens der Fall ist. Und ich wäre auch dafür, weiter zu liberalisieren, dass man mit einem Kunden auch auf Honorarberatungsbasis zusammenarbeitet und dann eben auf Stundenbasis abrechnet. Ich glaube, Liberalität hilft dem Markt deutlich mehr als jede Form von weiterer Regulatorik, weil ehrlich gesagt, in welche Richtung Regulatorik führt, das sehen wir gerade in den Solvenz-2-Zahlen, das sehen wir beispielsweise auch bei der EU-Taxonomie, der Transparenzverordnung, also ich will mal sagen, absurde Ergebnisse mit sich bringt und die eigentlich die Vermittlerinnen und Vermittler und aber auch die Kundinnen und Kunden eher verwirrt als Orientierung stiftet.
Wie ist es bei dir, Olli? Du bist ja auch Makler. Hast du überhaupt ab und zu mal zu tun mit Lebensversicherung? Hast du dich mal mit Honorarvermittlung beschäftigt?
Ich war ja Lebensmakler, schwerpunktmäßig. Also war in der Tat für den großen süddeutschen Versicherer ein nicht ganz unsignifikanter Partner. Ich bin aber Martin. Also wir müssen das liberal gestalten. Am Ende des Tages ist es ja nur die Bezahlform. Also ich befürchte, wir sind uns leider nicht ganz einig, wie wertvoll die Leistung von unseren Beratern und Beraterinnen ist, auch sagen, gesamtwirtschaftlich. Das ist, glaube ich, kaum zu überschätzen. Das unterschätzt der ein oder andere Politiker, der noch nie damit sich richtig befasst hat, schwerst. Wenn wir da auf den gleichen Nenner kämen irgendwann mal, dass man akzeptiert durch alle Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen hindurch, wie wertvoll das ist, eine gute Beratung zu kriegen als Privatkunde. Weil die Alternative ist einfach, du bist unterversorgt oder gar nicht versorgt. Und dann liegst du am Ende des Tages im Risikofall dem Staat auf der Tasche. Also wenn wir da mal einen Haken hintermachen, dann ist es ja nur noch die Frage, wer bezahlt es und wird es quersubventioniert. Also bezahlt der Hartz-IVer den gleichen Beratungssatz in der Honorarberatung wie der Milliardär? Oder wird es einfach über die Größe des Vertrages, der sich zwischen den beiden deutlich unterscheidet, wird es da einfach quersubventioniert? Da bin ich fast schon auf der sozialistischen Schiene unterwegs und sage, da lass den Milliardär lieber ein bisschen mehr zahlen als den Harzer. Und mach's über Provisionen, aber das ist dann Geschmackssache und wie Martin sagt, ich finde, es muss eine Freiheit geben, wie man es bezahlt. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir uns alle bewusst werden, wie wertvoll diese Leistung ist, die unsere Vermittler und Vermittlerinnen erbringen.
Ich will da nur einen Satz draufsetzen, weil ich Olivers Meinung total bin. Gute Beratung ist wertvoller als ein guter Tarif.
Unbedingt. Unbedingt. Da wird der Wert geschaffen, für, gesellschaftspolitisch bin ich total bei dir.
Ja, bleibt die Frage, wie viele gute Berater in Zukunft dem Markt zur Verfügung stehen. Ne? Denn auch da sehen wir demografische Effekte. Viele Vermittler, Makler sind jenseits der 50, irgendwie Durchschnittsalters wahrscheinlich über 50, kommt relativ wenig Nachwuchs in diese Branche, liegt auch am Image. Und dann haben wir gerade im Moment auch noch die Situation, dass wir eine unheimliche Konzentration in diesem Maklermarkt sehen. Wahrscheinlich eher getrieben durch gewerbliche oder Industriemakler und weniger durch die sozusagen LV-förmigen oder orientierten Makler. Aber trotzdem, scheinbar gibt es da eine Vertriebskonzentration. Viel Geld fließt da im Moment rein. Es werden reihenweise auch mittelständische, kleinere Maklerunternehmen im Moment aufgekauft. Konsolidiert. Das Endgame ist so ein bisschen unklar, aber es ist erstaunlich, wie viele da im Moment unterwegs sind und ihren Beitrag zur Konsolidierung leisten. Ist das eigentlich auch ein Thema für einen mittelständischen Versicherer wie die Bayerische?
Ja, das ist natürlich für uns alle ein Thema, weil die Distribution, der Kanal zum Kunden hochrelevant ist. Also wir machen zwar im Kompositgeschäft mittlerweile mehr als 10% über online, über eigene Digitalisierungsaspekte unseres Geschäftes. Das ist schon ganz ordentlich. Letztes Jahr, glaube ich, waren es 80.000 Kundinnen und Kunden, die wir neu gewonnen haben, über unsere Homepage und die Aktivitäten dazu. Aber eindeutig ist es klar, ist für uns ein Hauptthema. Guck uns drei doch mal hier an. Welches Durchschnittsalter haben wir drei? Ich fürchte mal, es ist leicht über 40. Und das ist bei den Beraterinnen und Beratern auch so. Und da muss ich echt mal ein Riesenkompliment machen an diejenigen, die nicht nur Berater hijacken, sondern die echt noch ausbilden und wirklich investieren in die Ausbildung. Also vorhin fiel ja indirekt Oliver, der Versicherer mit dem Adler, der bildet echt noch aus und zwar richtig gut. Auch in Koblenz gibt es Versicherer, die wirklich super gute Ausbildung leisten. Aber es gibt auch Vertriebe, nehmen wir mal Tekis oder Telis, die, ich will mal sagen, enthusiastisch junge Leute, also nach dem Abitur, im Studium, für sich binden, MLP würde ich jetzt beinahe noch vergessen und einige andere auch, die ich jetzt natürlich nicht alle namentlich nennen kann, die bilden noch wirklich aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, denen gelingt es ja auch, junge Leute zu finden. Wenn du bei einem Tekis-Kongress bist, dann merkst du, also das ist ja unglaublich von wegen Überalterung der Beraterschaft, da denkst du dir eher, wo haben denn die vielen jungen Menschen her? Also es geht und es funktioniert ganz offensichtlich, wenn du dir selber treu bleibst und trotzdem dich veränderst und eine interessante Story hast. Und deswegen haben wir meinen größten Respekt und muss sagen, großes Kompliment an diese Organisation. Für uns spielt es eine ganz herausragende Rolle, da im Switch zu sein. Wir gucken uns auch an, wie alt unsere Kundinnen und Kunden sind, die zu uns kommen. Letztes Jahr war der Durchschnittskunde, Kundin 42 Jahre alt, im Jahr davor war er 36. Also in Neukundschaft, das ist schon interessant. Und ich habe vor 13 Jahren, als ich zur Bayerischen kam, das Durchschnittsalter der Bayerischen gesenkt. Heute ist es anders. Also heute ist auch bei uns das Durchschnittsalter deutlich unter 50. Wir liegen bei den Angestellten bei Anfang 40 und bei den Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern bei Ende 40. Und das war auch schon mal deutlich höher. Ich glaube, dass die Verlängerung der Lebensarbeitszeit uns ein bisschen Sorge nimmt. Ich habe ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus unserem Exklusivvertrieb, die mit 66 sagen, sie wollen noch weitermachen, die mit 67 nicht aufhören wollen und die auch mit 70 noch einen guten Job machen. Und mal ganz ehrlich unter uns, wir haben doch so einen privilegierten Beruf. Wir müssen nicht aufs Dach bei Wind und Wetter. Wir haben die schwerste körperliche Arbeit. Und wie viele von uns halten sich jung damit, indem sie das tun, was sie tun und das auch gerne machen. Cool wäre, wenn wir bereit sind, neue Arbeitsmodelle zu implementieren, nicht nur für die Frage Mann-Frau, sondern auch für die Frage der älter werdenden Menschen. Und ich hätte auch keine Lust, mit 65 plötzlich direkt aufzuhören. Warum nicht mit 62, 63 runterfahren, vielleicht auch nicht mehr Gremiummitglied sein, andere Dinge tun, aber eben noch Teil der Party zu sein, Teil des Geschäfts zu sein und einfach das Maß zu reduzieren. Ich finde, das ist eine große Herausforderung. Dann macht mir das Thema der Altersentwicklung keine so ganz große Sorge. Also mehr Lernen von Tekis für neue Menschen zu gewinnen, aber auch offen zu sein, uns, sage ich mal, uns Ältere auch noch im Arbeitsmarkt so zu integrieren, dass wir Mehrwert bringen. Also Diversität ist eben mehr als nur eine Frage des Geschlechts, aber auch eine Frage des Geschlechts.
Und hier ergänze ich in der Tat nochmal das Thema Technologie. Das kommt mir in der ganzen Diskussion um Fintechs, Insurtechs ein bisschen zu kurz, ist die Frage der Technologisierung der Vertriebe, der Berater. Und ich glaube, da gibt es genauso gute Beispiele und teilweise überschneiden sich die Namen mit denen, die du genannt hast. MLP macht das hervorragend, die Allianz macht das hervorragend, das Allianz-Beratungssystem, der AO ist aus meiner Sicht Weltklasse und da will ich andere gar nicht zurückstellen, da gibt es andere auch. Da sehen wir aber auch noch ganz viel Schatten, Martin, glaube ich. Also wenn du so die AOs mal durchgehst oder auch die größeren, mittelgroßen Vertriebe, da wird teilweise schon so Hand am Arm beraten. Privatkunden geht inzwischen einigermaßen, aber sobald ich zum Malermeister um die Ecke mit zwei Angestellten gehe, da sehe ich Kraut und Rüben teilweise in der Beratung. Das technologisch noch stärker zu unterstützen und unsere verbleibenden Berater dazu zu befähigen, statt 300 Kunden, 600 Kunden parallel zu betreuen, weil die Maschine mir viele der repetitiven Tätigkeiten abnimmt, ist aus meiner Sicht eine Sache, in die wir stärker investieren sollten, die auch stärker ins Licht der Öffentlichkeit sollte, im Vergleich dazu, dass in Amerika irgendein Limonadenhersteller, Versicherer sein Backend-System versucht zu digitalisieren.
Also, total richtig, genau.
So eine einsilbige Antwort kennt man gar nicht. Ja, ich glaube, wir haben einen ziemlichen Rundumschlag hier hinbekommen. Wird, glaube ich, ganz spannend sein, was die Bayerische so als nächstes vorhat. Ihr seid ja nicht nur sehr umtriebig gewesen durch neue Gründungen, ihr habt euch auch an Gesellschaften beteiligt. Vermuten sehr viele Menschen oder Marktteilnehmer, dass die Bayerische viel größer sein müsste. Sie ist ja auch deutlich gewachsen. Macht ihr das, wird das in Zukunft auch ein Teil der Strategie sein, dass ihr euch aktiv im Markt umschaut und vielleicht auch hier oder da mal an neuen Dingen beteiligt und nicht mehr alles selber macht?
Ja, heute hatten wir gerade eine Vorstandssitzung, aus der ich ja vorhin gekommen bin, haben wir eine Beteiligung entschieden. Da geht es um einen, ich will mal sagen, Start-up, ist die Series C-Runde, also die letzte Finanzierungsrunde, ein ganz spannendes Unternehmen, also wir sind völlig begeistert, an dem beteiligen wir uns jetzt. Ich sage aber noch nicht, wer das ist. Überraschende Branche, hat aber viel mit unserem Thema, unserem grundsätzlichen Thema zu tun. Wir haben gerade InSign verkauft, auch eine Gründung dessen, was wir hier, also hier in diesen Räumlichkeiten entstanden ist, die voll digitale Unterschrift, die heute ja im Versicherungsmarkt übergreifend genutzt wird, wo wir festgestellt haben, naja, also da sind wir nicht mehr der richtige Ansprechpartner und Gesellschafter, wenn es darum geht, es weltweit auszurollen. Eine große Freude, gleichsam auch ein großes weinendes Herz, weil man ungern abgibt, was man aufgebaut hat, aber da war es echt gut so. Also ja, das wird weiter passieren, wird auch weiter so sein. Ich glaube, unternehmerische Aktivitäten sind hochrelevant und ich würde mich freuen, wenn ich da einen Traum äußern darf, gerne auch mit anderen Versicherern zusammen solche Aktivitäten zu entfalten. Wir sind ja auch an BCA beispielsweise beteiligt. Da macht es viel Freude, mit den Kollegen über Themen zu sprechen, wie man im Markt gemeinsam Aktivitäten entwickeln kann und trotzdem Wettbewerber bleiben darf. Das finde ich hochrelevant und interessant.
Hat sich da vielleicht ein bisschen was verändert auch bei den Unternehmen, dass heute Kooperationen zwischen mittelständischen Versicherern leichter möglich sind? Weil also aus der Historie wissen wir ja, dass häufig das Ego von dem einen oder anderen CEO oder so solchen Kooperationen dann im Wege stand.
Also das kann ich gar nicht beurteilen. Meistens ist es weniger die Ego-Frage als vielmehr die Komplexitätsfrage. Und jeder von uns hat so ein unglaubliches Programm an To-Dos vor der Brust. Und das macht es eher schwierig. Die Egos erlebe ich heute nicht mehr so. Das ist eigentlich toll. Also leider viel zu viele tolle Kolleginnen und Kollegen, mit denen die Zusammenarbeit Spaß macht. Das ist nicht so angenehm. Man würde bei Wettbewerbern lieber denken, das sind Leute, die man nicht so gerne mag. Die meisten, muss ich zugeben, mag ich allerdings. Wir selber haben ja arbeiten auch mit anderen Versicherern zusammen. Im Leistungsbereich haben wir einen Versicherer aus dem nördlichen Teil Bayerns, der die Leistungsregulierung für unsere Kranken- und Zusatzversicherungsprodukte macht. Das sind mittlerweile fast 30 Mitarbeitende, die da für uns im Einsatz sind. Das könnten wir alleine gar nicht. Und wir haben viele andere Themen, an denen wir auch mit anderen zusammenarbeiten. Es könnte mehr werden. Die Bereitschaft ist da, aber es ist ein bisschen so wie bei der Partnersuche. Es muss zum richtigen Zeitpunkt das richtige Bedürfnis aufeinander treffen. Und da gibt es kein Tinder. Also es gibt nicht die Übersicht, wo du switchen kannst in die oder in die andere Richtung. Vielleicht ist You Are We ein Unternehmen, das dazu beitragen kann, zukünftig die Leute so zusammenzubringen, dass der richtige Moment kommt. Und das Momentum ist wie im richtigen Leben so entscheidend.
Ja, das ist ja jetzt nicht mehr zu toppen. Ein fantastisches Schlusswort. You Are We hier auch noch mit eingebaut in unseren heutigen Podcast, unsere heutige Folge von You Talk. Wir danken dir ganz herzlich, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch danke an Olli. Und ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hattet viel Spaß und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Tschüss, danke.